Der Titel meiner Predigt heute ist Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit ist die erste Zeile der Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Hymne wird gerne auch bei staatlichen Anlässen gesungen, sowie bei Sportereignissen, wo die deutschen Nationalmannschaften beteiligt sind. Heute, der 3. Oktober, sehr zufällig, habe ich so nicht geplant, Tag der Deutschen Einheit als nationaler Feiertag anlässlich der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Einigkeit und Recht und Freiheit sollte nach der Aussage des CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, eigentlich heißt er Pavel, aber das wurde in Deutsch wieder geändert, wollte in das deutsche Grundgesetz diese drei Worte mit aufnehmen. Und das habe ich gelesen in Welt.de, ein Artikel vom 2.10.2020. Und es geht darum, dass eben die Bürger in Deutschland auch in Einigkeit und Recht und Freiheit leben sollten. Einigkeit und Recht und Freiheit sind drei sehr wichtige Faktoren, die im Reich Gottes eine elementare Wichtigkeit haben. Und Einigkeit und Recht und Freiheit werden nicht nur im Millennium eine feste Grundlage für die Menschen bilden, sondern haben bereits heute für uns eine sehr wichtige Bedeutung, dass wir verstehen müssen. Es bedeutet erstens, wir müssen alle in Einigkeit zueinander, miteinander leben und zweitens Recht schaffen in Gerechtigkeit, um würdig zu werden und um drittens in die Freiheit Christi leben zu können und dann, um in das Reich Gottes eintreten zu dürfen. Und die Bibel ist darin sehr deutlich, was die Einigkeit betrifft. Und schauen wir gemeinsam an, was Einigkeit eigentlich bedeutet. Paulus erklärt uns das auch. Er ermahnt uns, alle diese Einigkeit im Geist zu bewahren. Epheser 4 und die Verse 1 bis 6. Paulus sagte: So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr, also wir alle auch, der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut und Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Er sagt, Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung, eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Schauen wir uns auch 1. Korinther 12 1. Korinther 12, viele kennen das auch schon, die Verse 4 bis 6. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wird alles in allem. Diese Einigkeit ist sehr wichtig in unserem Leben. Denn wir müssen geistlich im Einklang zueinander stehen mit all unseren Geschwistern. Und da ist kein Platz für Zwietracht oder Neid oder für irgendwelche anderen Problematiken, was einem nicht passt, was einem nicht gefällt. Es ist gerade jetzt sehr wichtig, dass das mit dem Ruf Christi unter Bezugnahme seiner Apostel folgen, indem wir das tun, was Christus von uns erwartet. Schauen wir uns die nächsten Stellen an in Kolosser 3. Kolosser 3 und Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Schauen wir auch Philipper 2. Philipper 2 und Vers 2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig. Aber auch 1. Korinther 12, gehen wir nochmal zurück. 1. Korinther 12, das sind wichtige Elemente, dass wir verstehen, was die Einigkeit für uns bedeutet. 1. Korinther 12 und Vers 12 bis 14. Denn wie der Leib Christi, einer ist und hat doch viele Glieder. Alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir sind alle in den Leib Christi hineingetauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Auch Vers 27. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Wir bilden gemeinsam den Leib Christi. Wir müssen diese Einigkeit in uns aufleben lassen, in uns leben lassen. Und wie können wir das tun? Paulus schrieb in Epheser 4, ertragt einer den anderen in Liebe. Und das haben wir gerade gelesen. Und seid darauf bedacht zu wahren, in Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Paulus schrieb nicht, ertragt den einen und anderen in Gleichgültigkeit und seid darauf bedacht zu wahren, die Uneinigkeit im Geist und das Band durch das Band des Krieges, so wie es uns die Welt derzeit vorlebt. Aber auch wenn hier Probleme kommen, müssen diese Probleme gelöst werden. Als Christus einen Dämon austrieb, war etwa die Menge um ihn herum sehr entsetzt darüber. Sie war entrüstet, was er da tut. Manche haben vielleicht falsche Gedanken gehabt über Christus. Anstatt sich darüber zu freuen, dass ein anderer gesund wurde, durch die Kraft des Geistes, durch die Christus gearbeitet hat, sagten einige, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebul. den Obersten, der Dämon, der kein anderer ist als Satan, der Teufel. Aber Christus hatte eine klare Botschaft an sie und zeigte ihnen, was Einigkeit bedeutet. Lukas 11. Lukas 11 und die Verse 17 bis 20. Er, Christus, aber kannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die Dämonen aus durch Beelzebul. Wenn aber ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Christus war zu diesem Zeitpunkt der Repräsentant vom Reich Gottes. Als König aller Könige, als König aller Herrschaften auf der Erde, in diesem Moment. Und in Vers 20 bestärkt er noch einmal die Einigkeit zwischen Gott, dem Vater, und ihm selbst, indem er sagte: Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das zeigt, dass Gott der Vater und Jesus Christus eins waren, in Einigkeit. Schauen wir auch eine Aussage Christi an in Johannes 10. Und Vers beginnt mit Vers 22. Johannes 10, Vers 22. Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Und Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir, die zeugen von der Einigkeit. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Wir sind die Schafe Christi, von denen er zeugt und sagt, dass wir ihm folgen werden, weil wir mit ihm in Einigkeit leben. Und die Quintessenz dazu ist Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Sind wir eine Einheit? Sind wir eins? Sind wir in einem Gedankenfeld? Oder gibt es die eine oder andere Diskrepanz, die nicht reinpasst? Schauen wir Johannes 17. Johannes 17, Man darf nicht glauben, dass man es sich leicht machen kann, indem man sagt, ach, ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich habe ja keinen Hass. Aber ich will ihn nicht in meiner Nähe. Johannes 17, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Denn du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Auch Vers 20 bis 26. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, zukünftig, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe in ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Eine Einheit. Es geht nur zusammen. Ich habe das öfteren schon gesagt, einer für alle und alle für einen. Aber das geht nur, wenn wir uns alle einig sind, wenn wir in einem Geist wandeln, in einem Sinn sind. Und wie können wir nun diese Einigkeit erreichen? Gemeinsam. Christus sagt uns Folgendes in Johannes 13. Johannes 13 und die Verse 34 bis 35. Er sagte, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, nicht hasst, kein Frevel, kein Neid, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist immer das Wenn dazwischen, wenn wir diese Liebe untereinander haben. Johannes 14 und Vers 15. Er sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und in Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Auch Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm halten. Bei demjenigen. Wenn uns also jemand, Entschuldigung, muss man etwas trinken. Wenn uns also jemand erklären will, dass die Gebote Gottes abgeschafft sind oder dass das Alte Testament nicht mehr gültig ist oder das Neue Testament nicht mehr im Einklang zum Alten Testament steht, oder alles nur eine Fälschung ist, oder wir sogar auf diesen Zug noch aufspringen und wir sogar im Internet rumsurfen. Weil wir wollen ja nicht, dass sie im Internet rumsurfen, damit sie die Wahrheit nicht erkennen. Nicht wahr? Wenn wir auf so einen Zug aufspringen, dann haben wir nicht die vollkommene Liebe Gottes in uns. Diese Zeit, liebe Geschwister, wird aber eines Tages kommen. Und zwar heftig. Richtig heftig. Und diese Zeit hat leider, das Rad der Zeit hat leider bereits seinen Anlauf genommen. Und denken wir daran, wenn der Anfang der Wehen beginnt, wozu die eigenen Geschwister durchaus in der Lage sein werden. Matthäus 24. Und ich hoffe, dass es niemand von uns treffen wird. Niemand. Matthäus 24 beginnt mit Vers 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und Jesus antwortete zu ihnen und sprach: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein. Und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Und hier beginnt bereits die Verführung. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele, viele zu Fall kommen, und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und das ist das große Problem. Deswegen müssen wir in Einigkeit leben. In einem Sinn. In einem Geist. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist die Agape-Liebe, die erhalten wird, die Liebe Gottes. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Der wird das ewige Leben erreichen. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird erst das Ende kommen. Aber das kann eine gefühlte, sehr, sehr lange Zeitspanne sein, wenn dieses Szenario beginnt. Das Ende des Weltgeschehens und der Beginn der Ära des Millenniums, einer Welt, die beginnen wird, in Einigkeit und Recht und Freiheit zu sein, steht kurz bevor. Aber auch darin besteht ein langer Prozess, diese Einigkeit den Leuten beizubringen. Schauen wir auch Lukas 21 an. Lukas 21, und die Verse 5 bis 19. Und als einige vom Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgaben geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und von Unruhen, so entsetzt euch nicht. Und das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse vom Himmel her große Zeichen ergehen. Aber vor diesen allen werden sie an euch die Hand anlegen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis, so nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen, noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von den Eltern. Schauen wir. Verraten von den Eltern und Geschwistern, von Verwandten und von Freunden. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann. Um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft. Und ihr werdet euer Leben gewinnen. Schauen wir auch Galater 2, Vers 9. Galater 2, Vers 9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, reichten sie Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins. Sie wurden und kamen in Einigkeit, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten. Wir alle müssen in dieser Einigkeit mit Gott und Jesus Christus leben. Und erfüllen, was von uns dabei erwartet wird. Paulus warnt uns auch sehr entschieden in Philipper 3. Philipper 3. Und beginnen wir mit Vers 1. Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen, und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich erachtete es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles zu Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und ihn und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die auf das Gesetz, sondern durch den Glauben, es sollte heißen, Christi kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinen Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass es schon ergriffen hätte, habe ich es schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin, meine Brüder und Schwestern. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und schauen wir, wenn er nicht mehr zurückschaut, ist das, was er getan hat, nach seiner Reue, ist ohnehin nicht mehr Belang. Es ist wichtig, dass wir in dieser Einigkeit leben und das, was war, auch mal hinter uns lassen und nicht immer das Gras runterfressen wie ein altes Kamel. Man muss die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Er sagt in Vers 20, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Es ist belanglos, was hier eigentlich auf Erden ist. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir hier nur Fremdlinge sind und Pilger. Das ist eine Durchreise für uns. Schauen wir auch Hebräer 11. Hebräer 11. Und Vers 13. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen, sondern sie nur von Ferne gesehen und begrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. So auch wir. Wir sind nur Fremdlinge in dieser Welt. 1. Petrus 2. Ersten Petrus Kapitel 2 und Vers 11. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das, was uns ergreift, was Satan mit uns macht, wenn er uns inspiriert, Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, dann müssen wir zuschauen, dass wir davon ablassen und es nicht tun und verstehen, dass das auch nicht unsere Welt ist. Wir müssen Recht schaffen und in Gerechtigkeit leben. Christus sagte in Matthäus 3,15, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen müssen, nicht können oder sollten, wir müssen. Und Gerechtigkeit führt letzten Endes zum Recht. Einigkeit und Recht. Was ist gerecht? Gottes Gesetze sind gerecht und gut. Das können wir lesen in Jesaja 42, Vers 21. Ich werde das jetzt nicht lesen. Wir müssen in der Lage sein, in Einigkeit und Gottes Gerechtigkeit und das erfüllen, was Gott von uns erwartet. Wir müssen darin leben. Wir müssen es ausleben mit den Geschwistern. Denn nur so werden wir unsere wahre Freiheit erlangen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Frei von der Knechtschaft der Sünde. Wir dürfen nicht glauben, dass wenn wir hartherzig bleiben oder mit verstocktem Herzen unseren Bruder oder unsere Schwester nicht sehen wollen oder nichts mit ihnen zu tun haben will, der soll besser wegbleiben von mir, dass wir dann ins Reich Gottes kommen. Das wird uns eine Bremse sein. Im schlimmsten Fall kommen wir überhaupt nicht in das Reich Gottes, wenn wir mit solchen Herzen durch das Leben streiten. Die Kirche Gottes predigt das schon seit Jahrzehnten immer und immer wieder. Und doch gibt es immer wieder welche, die das Wort Gottes entweder nicht verstehen können, nicht verstehen wollen oder es einfach nicht akzeptieren. Wie wollen wir vor Christus stehen, wenn er kommt? In Schande? Wir können nicht sagen, ja, wenn Christus kommt, ich kläre das schon mit dem. Ich sage ihm das. Der war schuld, nicht ich. Wenn wir solche Gedanken haben, wäre das sehr arrogant und überheblich, hochmütig. Denn man hat Liebe Gottes noch nicht verstanden. Ich frage nochmal, wie wollen wir dastehen, wenn Christus kommt? Möchten wir nicht bereit sein, um in das Reich Gottes zu gehen? Stehen wir mit Freude und in Einigkeit, wenn Christus vor uns ist? Würdig? Das Ganze hat nicht nur einen geistlichen Aspekt, sondern auch einen physischen innerhalb der Familie Gottes. Menschen kommen und sie gehen. Bleiben kann nur, wer Einigkeit im Herzen hat. Und das wird sich früher oder später wird sich das immer wieder rauskristallisieren. Manche sind bei uns und manche sind mit uns. Warum also ist diese Einigkeit so wichtig, mit der wir von Christus und von den Aposteln konfrontiert werden? Wir lasen zu Beginn in Lukas 11, die Verse 17 bis 20. Dass jedes Haus, das sich uneins ist, zusammenbrechen wird. Früher oder später. Es kann nicht bestehen. Schauen wir uns noch einmal an, aber diesmal in Matthäus 12, die Verse 22. Bis 30. Matthäus 12. Wir hatten es vorher in Lukas gelesen. Wir gehen jetzt in Matthäus. Matthäus 12. Die Verse 22 bis 30. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht. Der war blind und stumm und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser etwa Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann ein Reich bestehen? Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Und dann wird er sein Haus ausrauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Die Frage ist, in welcher Kategorie befinden wir uns? Wer nicht mit Christus ist, der ist gegen Christus. Und wer nicht mit ihm sammelt, der zerstreut, der macht es kaputt. Der bringt Unruhe rein. Christus sagt sogar, was ihr einen von meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das sollte man nicht vergessen. Christus sagt, dass jede Stadt und jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, nicht bestehen kann. Wenn wir ständig uneins oder Uneinigkeit in uns, mit unseren Partnern festhalten, kann das nicht bestehen. Wenn Sie mit Ihren Kindern uneins sind, werden keine guten Ergebnisse entstehen. Wenn wir Probleme mit Geschwistern haben und einander uneins sind, kann kein Friede bestehen. Und dann können wir uns nicht würdig erweisen, können auch nicht in das Reich Gottes eingehen. Denn dann ist die Liebe Gottes nicht in uns, so wie es Christus erwartet. Keine Einigkeit, kein Recht, keine Freiheit. Kein Reich Gottes. Gott lässt sich nicht spotten. Satan arbeitet sehr hart und arglistig, hinterlistig und kennt alle unsere Schwachstellen besser als wir selbst. Und wir können glauben, dass Satan hat uns studiert. Jeden Schritt, jeden Gedanken. Er weiß, wie wir reagieren auf jegliche Situation. Und ich glaube, er hat noch nicht mal uns bis aufs Blut versucht. Aber das könnte noch kommen. Und davor müssen wir uns wappnen. Er weiß, wo unsere Schwachstellen sind, wo er uns packen kann, damit er uns in seinen Sumpf mit hineinziehen kann. Und er wird das tun bis zu seinem bitteren Ende. Damit wir mit zerstört werden, damit wir mit diesen Hass haben und nicht in das Reich Gottes kommen. Satan möchte nicht, dass wir in das Reich Gottes eingehen. Ihn ekelt das an, dass wir hier dieses festen Frieden halten. Er möchte keine Freude sehen bei uns. Und das ist es, was wir immer vor unseren Augen halten müssen. Satan. Als Paulus damals nach Rom kam, ersuchte er die angesehensten Juden, bei sich zusammenzurufen. Und erklärte und bezeugte ihn vom Reich Gottes und predigte ihn von Christus und dem Gesetz des Mose und den Propheten von früh bis spät. Und schauen wir, was dabei geschah. Apostelgeschichte 28. Apostelgeschichte 28 und Vers 24. Die einen stimmten dem zu, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Glauben wir dem, was uns Christus, die Apostel und die Propheten oder die Predigerschaft von heute erklärt? Glauben wir das? Oder haben wir neue Erkenntnisse bekommen, dass dies alles nur ein Blendwerk sein könnte? Hat Gott ihnen etwas offenbart, was er uns, der Predigerschaft, vorenthalten hat? Vers 25. Sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen, und er zitiert Jesaja 6, 9 bis 10. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Gott wollte das nicht. Gott hat nicht die ganze Welt berufen. 8 Millionen Menschen, hat Herr Gehmann vorne erklärt. Und wir sitzen hier. Warum glauben wir, sagen wir immer wieder, schaut nicht zu viel im Internet nach neuer Erkenntnis? Weil wir nicht wollen, dass sie die Wahrheit erfahren. Ist das so? Weil die Welt so viel Schönes und Besseres zu bieten hat, so viel Frieden, so viel Einigkeit, keine Zwangsmaßnahmen, weil die Welt voller Wahrheit und Erkenntnis und Ehrlichkeit ist. Oh, da kommt der Nikolausi wieder und der Osterhasi. Christkind könnte kommen. Satan wird dem einen und anderen das Herz verstocken, wenn wir nicht in Einigkeit und in Rechtschaffenheit und in Freiheit der Sünde leben. Das könnte passieren. Jeder muss sich dabei selbst fragen. Und immer wieder, ist das, was ich tue und lebe, gerecht und gut vor Gott? Ist eine einfache Frage. Man muss sie sich nur selbst stellen. Ich habe mir mal von jemandem erklären lassen, da stand ein muslimischer Mann unter einem Dach und rauchte. Und sein Arbeitskollege kam zu ihm und sagt, hey, bist du nicht Muslime? Dann darfst du doch nicht rauchen. Und der Muslime hätte gesagt, ja, aber ich stehe unter Dach, Allah sieht nichts. Schlau. Wie ist das bei uns? Ist unser Herz verstockt gegenüber einem unserer Geschwister? Oder sind wir manchmal hartherzig und wollen mit dem nichts zu tun haben? Verschließen wir unsere Augen vor den Problemen? Sperren wir unsere Ohren zu und können das gar nicht mehr hören, die Wahrheit? Wollen oder können wir die Wahrheit nicht mehr ertragen? Wenn wir uns weigern, der Tatsache ins Auge zu sehen, wenn wir uns sträuben, die Wahrheit in vollem Ausmaß zu akzeptieren, dann lassen wir uns von Paulus eines gesagt sein. In Vers 28 geht's weiter. So sei euch kundgetan, dass den Heiden, allen Völkern, dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden es hören. Aber wir waren vielleicht dann zu hartherzig. und nicht mehr bereit. Das Leben ist kein Ponyhof, wissen wir alle. Und Mr. Cale Mitchell hatte in seiner Kurzpredigt erwähnt, in Disziplin ist Freiheit. Manchmal ist der Schmerz nicht groß genug, um sich zu ändern. Herr Schell sagte bei seiner Kurzpredigt der Kampf zum Sieg, der Weg zur ersten Auferstehung ist der schwierigere, aber schönere. Herr Mike Richter sagte in seiner Kurzpredigt, die Zeit auskaufen, nutzen wir die Zeit, die uns bleibt. Jeder Moment könnte zu spät sein, sich mit seinen Geschwistern zu vertragen. Wenn er heute rausfährt, hat einen Unfall, einen tödlichen Unfall, haben sie keine Chance mehr, das gut zu machen. Alles kann passieren. Niemand weiß das. Nutzen Sie die Zeit. Für alles. So wie es auch Herr Gehmann gesagt hat. Die vier Säulen, das Bibelstudium, Meditation, Fasten, Beten. Das wird uns helfen. Der Punkt der Einigkeit ist der, wenn wir nicht mit der Gemeinde Gottes in Einigkeit leben wollen, oder mit dem, es langt schon, wenn wir nur ein einziges Mitglied ausschließen und ausgliedern wollen. Nicht mit unserer Familie, mit den Kindern in das Reich Gottes eingehen können. Wir leben dann sehr gefährlich, auf sehr, sehr dünnem Eis. Wenn wir mit unserem Haus, unserem Umfeld, besonders mit Gott und Jesus Christus, mit den Geschwistern uneins sind und bleiben, wird es nicht allzu lange dauern, bis Gott denjenigen sogar aus der Gemeinde ausstoßen wird. Christus gibt uns seinen Frieden, den einzigen und wahren Frieden. Da draußen gibt es keinen Frieden, in Christus schon. Und denken wir alle mal darüber nach, wie wir leben wollen und was letztendlich unser Ziel ist. Mein Ziel ist es, und großer Wunsch, jetzt trinke ich aber erst einen Schluck Wasser, und dann sage ich Ihnen das Geheimnis. Mit Ihnen allen eines Tages im Reich Gottes zu sein. Gemeinsam den anderen Menschen zu helfen. Einigkeit und Recht und Freiheit zu belehren. Ihnen das zu zeigen. Sodass wir mit ihnen irgendwann, mit vielen weiteren Menschen, nach dem großen weißen Throngericht im neuen Jerusalem sein werden. Möge Gott uns barmherzig sein und uns die nötige Kraft und Demut geben. Amen.